Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch wieder hier sein zu können. Schneller als ich erwartet habe, nachdem ihr ja den Dirk habt. Der letzten Monat auch das erste Mal bei uns in Langenfeld war. Da haben wir uns sehr früh sehr drüber gefreut. Und ich soll auch ganz herzlich Grüße sowohl von meiner Frau als auch von unserer Langenfelder Gemeinde euch mitbringen. Ja, Gott, weil Gott ist nichts unmöglich. Das haben wir auch an dieser Lesung gesehen. Da ist ein großer Sturm und auf einmal spricht Jesus ein Wort und der Sturm schweigt. Gott ist größer als die Naturgewalten. Wir haben das auch in dem Psalm 46 gesehen. Gott ist der Herr und alles ist ihm untertan, auch die Natur, die er geschaffen hat. Und das ist es ja, wenn Gott die Natur geschaffen hat, wenn er die ganzen Naturgesetze eingesetzt hat, warum sollte es ihm dann unmöglich sein, diese auch mal außer Kraft zu setzen und etwas anderes zu machen. Er macht das nicht so, wie manche Leute ja irgendwas aus Jux und Dollerei machen, sondern wenn er sowas macht, dann hat er auch unten ein Ziel damit, dass seine Leute gestärkt werden, im Glauben wachsen, dass sie neuen Mut bekommen, wie auch immer. Ein Ziel ist immer dabei. Und die Geschichte, die wir uns heute ansehen, steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Wir kennen sie meistens unter dem Aspekt der sinkende Petrus oder so. Aber andere weisen darauf, Jesus geht auf den See, Jesus hilft Petrus. Sie haben einen anderen Blickwinkel. Und manchmal finde ich das sehr interessant, dass unterschiedliche Bibelübersetzungen andere Titel über eine Geschichte schreiben, weil sie ganz andere Schwerpunkte setzen. Und ich glaube, manchmal haben diese Titel nicht immer den richtigen Schwerpunkt. Ich glaube, es geht hier mehr um Jesus und sein Handeln als um das Sinken des Petrus. Also, da heißt es nach der neuen Genfer Übersetzung: Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihn ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Petrus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschrecket nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Petrus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist diese Geschichte. Und ich wollte mal mit einem Bild vom See Genezareth beginnen. Das ist der tiefstgelegene Südwassersee, den es gibt. Er ist bis zu 21 Kilometer lang, so ein bisschen abhängig von der Wassermenge, die es gibt, maximal 13 Kilometer breit. Man könnte fast einen Marathon um ihn laufen. Er hat einen Umfang von 53 Kilometern, 4.000 Kubikmeter Wasserfläche, 166 Quadratmeter Wasserfläche und bis zu 43 Meter tief. Die ganze Situation ist dort durchaus gefürchtet wegen Fallwinden, die dort aufkommen können und die das den See dann ziemlich stürmisch machen. Die ganze Situation ist nicht ganz klar. Sie spielt irgendwo hier oben im Norden, wo sie abfahren. Manche meinen, hier bei Bethsaida wäre der Abfahrtsort, andere meinen eher hier in dieser Gegend, weil hier in Tapka gibt es heute die Brotvermehrungskirche, die man dort bewundern kann. Dort soll also Jesus das Wunder der Speisung der 5000 getan haben. Das ist schon seit Anfang der Christenheit so, dass es dahin verortet wird. es kann sein, es muss aber nicht so sein. Aber gerade die Speisung der 5000 geht unserer Geschichte hervor. Also könnte es durchaus sein, dass sie da irgendwo gestartet sind. Und der Zielort ist auch nicht ganz klar. Man vermutet, dass er hier unten im Süden bei Kinneret ist. Das heißt, sie mussten dann also hier so über den See fahren. Einfach mal so ein bisschen Geografiekenntnisse, so ungefähr war es da vielleicht. Wie gesagt, man weiß das alles nicht ganz genau, aber es könnte so gewesen sein. Das sind also die Rahmenbedingungen. Wie gesagt, vorher war das Wunder der Brotvermehrung, wo Jesus die Leute gespeist hatten. Er hatte die riesige Menge von 5 Broten und 2 Fischen zur Verfügung. Ja, und damit 5000 Männer nebst Frauen und Kinder zu ernähren, ist eigentlich schier unmöglich. Aber auch da macht Jesus das Unmögliche möglich. Wir können auch wieder den Bibeltext jetzt nehmen. Und die Leute, die staunten dann Bauklötze. Mensch, der Jesus, der macht uns satt, der gibt uns was zu essen. Und das war für die ganz wichtig. Und deshalb liest man so in Johannes 6 auch, sie wollten ihn zu ihrem Brotkönig machen. Sie wollten ihn festhalten, damit sie immer etwas zu beißen hatten. Das ist ja ganz wichtig. Aber ist es nicht Jesu Absicht, weltlicher Herrscher zu werden? Das war nicht die Mission, für die er gekommen war. Seine Mission war, wirklich den Weg zu gehen, den Gott ihm vorbereitet hat. Das heißt, zu leiden, ans Kreuz zu gehen, zu sterben, damit er dort unsere Schuld auf sich nehmen kann, dass wir wieder eine Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Das ist sein Auftrag gewesen und diesem Auftrag wollte er nachkommen. Und deshalb heißt es hier vielleicht auch, er drängte die Jünger, ins Boot zu steigen oder wörtlich, er zwingt sie, einzusteigen und loszufahren. Vielleicht fürchtete er, dass die Jünger dann auch in der Gefahr standen, wenn die ganze Menge kommt und sagt, Jesus, du sollst unser König werden, unser weltlicher König, dass sie dann davon beeinflusst werden und mit in das gleiche Horn stießen. Denn bei den Jüngern, die waren ja auch geprägt von der damaligen Gesellschaft und die Gesellschaft erwartete einen Messias, einen Heiland, der die Römer aus dem Land treibt, der das Volk Israel wieder aufrichtet in dieser Welt und eine weltliche Herrschaft wieder errichtet. Und Jesus möchte seine Jünger einfach vor diesem Angriff, vor dieser Anfechtung bewahren. Und er selber schickt die Leute weg und tut das, was er immer wieder tut, was für ihn unerlässlich ist, um für seinen Auftrag gerüstet zu sein. Er geht in die Einsamkeit, in die Stille und sucht das Zwiegespräch mit seinem Vater. Ruhe und Stille braucht er, damit er mit ihm alles besprechen kann. Dort erhält er die Hilfe, Stärkung und Wegweisung, dass er genau wusste, was sein Vater von ihm möchte und was er zu tun hatte. Denn er hat ja mal selber gesagt, ich kann nichts tun ohne meinen Vater. Ich mache nichts aus mir heraus, sondern alles nur mit Zustimmung meines Vaters. Und das geht uns ja eigentlich auch nicht anders. Wegweisung Gottes erhalten wir aus dem Wort Gottes. Erhalten wir aus dem Kontakt mit Jesus, aus dem Gespräch mit ihm, in der Stille. Er redet nicht mit lautem Getöse, sondern wir brauchen Ruhe und Stille, um seine Stimme zu hören und nicht von dem Sturm der Zeit weggerissen zu werden und tun, was alle tun. Während Jesus also hier im Zwiegespräch mit seinem Vater ist, sind seine Jünger unterwegs über den See zum anderen Ende. Und anfangs schien das auch ein ganz einfaches Unterfangen zu sein. Manche waren ja Fischer gewesen, sie kannten sich damit aus und deshalb machten sie auch wohlgemut auf den Weg, aber mit der Zeit wurde es dann doch irgendwie Schwerstarbeit. Weil, das kennen wir alle vom Fahrradfahren, der Wind kam von vorne. Der steht immer so, wie man ihn nicht haben will. Nicht von hinten, kein Rückenwind, sondern Gegenwind. Aber wie gesagt, als erfahrene Seeleute war ihnen das nicht so unbekannt und sie ruderten und was die Kräfte so hergaben. Und vielleicht fragt der ein oder andere sich da manchmal schon, ja, wie kann denn so etwas geschehen? Sie sind doch im Auftrag Jesu unterwegs. Sie sollten an das andere Ufer vom See fahren. Warum kommen jetzt diese Hindernisse? Warum kommt der Gegenwind? Aber Jesus hat uns nie versprochen, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann habt ihr ein leichtes Leben, dann ist aller Tage Sonnenschein und dann geht alles glatt. Hat er leider nicht gesagt. sondern es gibt trotzdem Gegenwind. Und manchmal gerade deshalb Gegenwind, weil wir uns auf Gottes Wort verlassen und zu Gottes Wort stehen und das gerade in unserer Zeit heute auch nicht mehr so gesellschaftsfähig ist. Man hat andere Vorstellungen vom Leben und wenn wir dann mit dem kommen, was die Bibel uns sagt, dann sagt er, ach, ihr seid ja ein bisschen rückständig. Also das geht so nicht. Also manchmal kriegt man gerade deshalb Gegenwind, weil man sich auf Gott verlässt. Aber er hat uns ja versprochen, dabei zu sein. Und die Jünger kämpfen gegen Wind und nach dem Bericht des Johannes sind sie schon so 4,5 Kilometer weit in den See hineingefahren. Und diesmal ist eben Jesus nicht an Bord. Anders wie in der Lesung. Dort war Jesus an Bord und dann schrien sie, Jesus, hilf uns. Und er stillte den Sturm. Jetzt mussten sie alleine klarkommen. Wieder Sturm, aber Jesus nicht mit im Boot. Und man hat so den Eindruck, es scheint ihn gar nicht zu kümmern, was mit seinen Leuten ist. Er schickt sie auf die Reise, sie kommen in Schwierigkeiten und er ist im Gespräch mit seinem Vater. Diesen Eindruck könnte man hier haben. Aber es gibt ja noch andere Berichte, Parallelstellen. Und interessant finde ich dann nämlich die Parallelstelle im Markus-Evangelium. Weil dort für mich deutlich wird, dass Jesus seine Jünger eben nicht allein lässt, auch wenn er jetzt nicht mit ihnen im Boot ist, auch wenn er nicht ganz leibhaftig da ist. Jesus hatte ein Auge auf sie gerichtet und sie die ganze Zeit im Blick gehabt. Dort wird nämlich deutlich, dass Jesus sah, wie sich seine Jünger abmühten und abplagten, wie sie das Boot kaum noch steuern konnten und in ernster Gefahr war, weil ihnen eben dieser schwere Sturm entgegenkam. Er sah, heißt es dort immer. Das heißt, auch wenn er nicht im Boot war, er hatte seine Jünger im Blick. Und dann macht er sich auf und kommt. Jesus ist dann da, wenn wir ihn ganz nötig brauchen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Da hat jemand mal gesagt, Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Er kommt nicht zu früh, aber er kommt auch nicht zu spät. Er kommt ganz gewiss rechtzeitig. Manchmal haben wir eine andere Zeitmessung als Gott und meinen, jetzt ist der rechtzeitige Punkt. Und Gott sagt, nein, noch nicht. Du musst noch eine Woche warten oder was auch immer. Ich denke aber auch, dass Jesus uns damit was lehren will. Wenn er uns jede Schwierigkeit sofort wegnehmen würde, dann könnten wir nicht wachsen, könnten wir nichts lernen. Gerade da, wo ich mich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen muss, da kann Gott mich formen, da kann ich wachsen. Da kann ich Schritt für Schritt nach vorne kommen. Das ist ein Training. Wer Sport macht, weiß, also von 0 auf 100 geht auch nicht sofort. Ich muss langsam trainieren, dann werde ich Schritt für Schritt schneller werden oder weiter werfen oder was auch immer. Alles geht Schritt für Schritt und ich muss mir immer wieder neue Ziele setzen, um da vorwärts zu kommen. Und so ist das im Glauben auch, ganz genauso. Jesus ist da. Wir haben das vorhin so schön gesungen. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Wenn du nicht mehr glauben kannst, wenn du nicht mehr hoffen kannst. Und was alles in dem Lied vorkam. Ich bin bei dir. Das ist unfelsenfest. Ist das verbürgt. Das ist so. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Auch wenn Jesus uns nur im Blick hat und nicht ganz kräftig damit eingreift. Er ist da. Und wir können uns auf ihn verlassen. Über die Gefühlslage der Jünger hier an Bord wird eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts gesagt. Sicher, sie kämpften gegen den Sturm, aber ich würde mal vermuten, der war noch nicht so schlimm, dass sie wirklich Todesangst hatten, sondern das war noch so Grenzbereich dessen, was sie von ihrem Arbeit her kannten. Dass sie noch gute Zuversicht hatten, es aus eigener Kraft zu schaffen. Es war zwar mühselig und kräfteraubend, aber es wird schon gehen. Und vielleicht waren sie schon so langsam mit ihren Kräften auch am Ende oder wie auch immer. Auf einmal geschieht wieder etwas Unerwartetes. Sie sehen eine Gestalt auf dem Wasser gehen. Hä? Wie kann denn das sein? Das kann doch gar nicht sein. Und da erschrecken sie. Also in Norddeutschland würde man vielleicht sagen, Hilfe, der Klabautermann kommt und will uns verschlingen. Den kannten die damals noch nicht. Sie sagten deshalb, da kommt ein Gespenst auf dem Wasser zu. Das will uns umbringen. Was können wir nur machen? Gestandene Männer geraten in Furcht und Angst, weil etwas ganz Unerwartetes und Unmögliches und Unglaubliches geschieht. Sie schreien vor Angst auf und denken, ihr letztes Stündlein ist gekommen. Aber so ist es halt auch immer. Unbekanntes, Ungewohntes macht Angst. Man möchte eigentlich gerne in seiner sicheren und gewohnten Umgebung bleiben, in seiner Komfortzone, da, wo man sich auskennt, da, wo einem nichts passieren kann. Veränderungen, Neuerungen sind da schon nicht immer so sehr beliebt, weil man müsste sich ja wieder auf etwas Neues einstellen. Etwas, ja, was vielleicht ganz anders ist, wo man sich erst wieder dran gewöhnen muss. Ich glaube, so geht es uns auch oft, so wie den Jüngern. Und man rechnet dann mit allem. Man rechnet mit dem Schlimmsten. Aber man rechnet nicht mit Jesus. Das kommt in unserem Alltag oft nicht vor. Weil, dass Jesus so aktuell in unsere Situation hineinkommt und eingreift, das haben wir auch als Christen oftmals ausgeblendet. Wir sind so in unserem Alltag gefangen, dass wir an so einen Gedanken gar keinen Raum mehr haben. Aber Jesus kommt hier auf dem Wasser ihnen entgegen. Und ich fand eine interessante Stelle im Hiob, wo Hiob seinen Freunden einmal sagt, Gott allein bereitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Da gibt es schon einen Hinweis, dass Gott auf den Meeren auf den Wogen des Meeres geht. Und vielleicht ist das dann hier auch so ein kleiner Indiz der Göttlichkeit Jesu, weil er hier auch auf dem See geht. Das, was nur Gott kann. Aber Jesus geht hier auf dem See. Das war den Jüngern sicherlich alles nicht so ganz geläufig und deshalb rechneten sie auch gar nicht damit. Und obwohl sie so viel mit Jesus erlebt hatten, war ihnen das völlig unbegreiflich. Bei Markus heißt es dann nämlich nochmal, dass die Jünger nicht verständiger geworden sind durch das, was sie mit Jesus erlebt haben, durch die Brotvermehrung gerade vorher oder auch durch das Erlebte schon auf dem See Genezareth, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Das haben sie alles erlebt und auch noch viele andere Wunder. Aber Markus sagt, sie sind nicht verständiger geworden. Sie haben es nicht begriffen, dass dieser Jesus der Messias ist, der Heiland, der Gott, der alles in der Hand hat und über alles Herr ist. Trotz allem haben sie es an dieser Stelle noch nicht begriffen. Deshalb eben auch diese große Furcht. Und während Jesus sich Zeit gelassen hat, bis er zu den Jüngern zum Boot kommt, also inzwischen war es wohl so 3 Uhr morgens, geht er hier sogleich auf die Angst seiner Jünger ein. Sofort heißt es, spricht er sie an. Erschreckt euch nicht, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Das ist so diese Aufforderung. Ich habe es nicht nachgezählt, dass das der Satz ist, den Jesus mit am meisten gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Ich will euch doch nichts Böses tun. Ich will euch helfen. Ich will euch aufrichten. Angst und Furcht befällt den Menschen immer wieder. Und dagegen muss Jesus eben immer wieder angehen. Und deshalb ist dieser Zuspruch auch für uns immer wieder nötig. Aber mit Jesus brauchen wir uns nicht zu fürchten. Auch nicht in den schlimmsten Stürmen des Lebens. Wenn Jesus da ist und uns hält, dann ist alles gut. Und jetzt könnte ja eigentlich die Geschichte hier enden. Jesus ist wieder bei den Jüngern, hat alles geklettet, alles ist wieder perfekt und die Geschichte könnte theoretisch hier zu Ende sein. Wenn es da nicht diesen Petrus gäbe, der immer ganz forsch nach vorne prescht. Der ist damit noch nicht zufrieden. Er ist halt immer vorschnell und will immer noch weitergehen. Er will der Erste sein. Und wenn Jesus hier auf dem Wasser zu ihm kommt, ja, dann will er ihm auf dem Wasser entgegengehen. Einfach mal so. Und dem Petrus hätte ich es jetzt eigentlich zugetraut, dass er einfach aus dem Boot springt und sagt, Herr Jesus, schön, dass du kommst, ich komme jetzt zu dir. Und das finde ich interessant und wichtig, dass er das eben nicht macht. Sondern er sagt, Jesus, ich will zu dir kommen. Und wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Also er erwartet, dass Jesus ihn ruft. Dass Jesus sagt, ja, es ist okay, dass du das machst. Das ist jetzt mein Wille. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Dass wir erst losgehen, wenn Jesus uns grünes Licht gibt. Wie oft haben wir so tolle und gute Gedanken und spüren sofort los. Aber wir wissen noch gar nicht, ob es Jesu Zeit ist, ob es Jesu Wille ist. Manchmal möchte er, dass wir etwas noch reifer, gründlicher bedenken und etwas später damit anfangen. Manchmal haben wir vielleicht auch irgendwelche fliehenden Ideen, die uns ganz toll anhören, aber Jesus hat ganz andere Ideen und möchte was anderes mit uns und unserer Gemeinde machen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ihn zuerst immer fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn ich diesen Weg gehen soll, dann sag es mir, dann mach es mir klar, dass das der richtige Weg ist. Und wir, wenn wir einfach so losgehen, ohne Jesus zu fragen, dann wundern wir uns oft, warum das nicht funktioniert. Aber eigene Wege funktionieren eben in der Regel nicht, sondern nur dann, wenn Jesus sagt, ja, das ist richtig. Wobei es natürlich auch auf die Situation drauf ankommt. Manchmal ist es so, ich muss erste Schritte gehen und bereit sein, dass Jesus mich dann korrigieren kann. Es ist so mein typisches Beispiel, ein Auto kann nur gelenkt werden, wenn es fährt. Natürlich, es muss erstmals gewartet werden, es muss getankt werden und was weiß ich auch immer. Es muss erstmals stehen und fit gemacht werden. Aber dann muss es losfahren. Und selbst wenn es in die falsche Richtung fährt, dann kann man es lenken und umwenden. Und dann in die richtige Richtung gehen. Wenn es immer nur stehen bleibt, dann ist es wertlos. Und das ist für mich manchmal auch so die Situation im Glauben. Ich frage Jesus, was soll ich tun? Manchmal sagt er mir ganz konkret, tu dies und das. Manchmal muss ich meinen Verstand gebrauchen und sagen, okay, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Weil manchmal kann ich auch nicht jahrelang warten, sondern ich muss jetzt handeln, jetzt. Weil sonst wäre das auch eine Antwort, weil da irgendeine Frist verstreicht oder so. Aber ich muss immer offen sein, dass Gott mir sagt, es ist gut, dass du losgegangen bist, aber ich möchte, dass du umkehrst und in die andere Richtung fährst. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir bei allem hörbereit bleiben, was Jesus von uns möchte. Und dann tut Petrus den nächsten Schritt. Er geht los. Er steht hier nicht, wie er aus dem Boot aufstieg, ob er sich jugendlich über die Reling schwang, voller Elan aufs Meer stürzte oder ob er sich zaghaft an der Reling langsam runterließ, tastend auf das Meer trat, um zu sehen, ob es wirklich hält. Aber es ist auch völlig egal, wie er losging, sondern wichtig ist, dass er losging. Und ich glaube, das ist manchmal auch unser Problem. Manchmal sagen wir Gott, was soll ich denn tun? Aber eigentlich weiß ich ja, was ich tun will. Jetzt sage mir, dass ich das auch tun soll. Und wenn er das nicht tut, dann gehen wir nicht los. Obwohl er uns vielleicht schon längst gesagt hat, was wir tun sollen. Also wir müssen hier auch aufpassen, dass wir uns nicht irgendwas einreden, was wir gerne möchten, sondern dass wir wirklich offen sind für das, was Gott sagt und dass wir dann auch wirklich losgehen und nicht so tun, als ob Gott uns noch keine Antwort gegeben hat. Glauben heißt nämlich auch Neues wagen, wenn Jesus es will. Petrus wagt Neues. Ich frage mich, was die anderen Jünger im Boot so gedacht haben. Ob die nun gedacht haben, Mensch, der Petrus, der ist jetzt total bescheuert, total übergeschnappt. Jetzt will er aufs Meer gehen, wo er doch jeder weiß, das trägt keinen Menschen, das geht doch gar nicht. Ach, nee, also das geht einfach zu weit. Und solche oder ähnliche Reaktionen kennen viele Menschen, die etwas Neues ausprobiert haben. Sie sind dann auf Widerstand von anderen Leuten gestoßen, weil sie einfach nicht verstehen konnten, dass Gott hier etwas ganz Neues wagt und machen will. Deshalb, Petrus ist der Einzige, der sich hier auf eine unmögliche Tat einlässt. Der es wagt, das Vertraute und halbwegs Sichere, das Schiff zu verlassen, um neue Schritte zu wagen. Das, was den anderen Jüngern nicht im Traum einfällt. Aber Glauben heißt auch, menschliche Sicherheiten und Sicherungen hinter sich zu lassen und allein im Vertrauen auf Jesus nach vorne zu gehen. Und das ist auch etwas, was uns schon sehr schwer fällt. Es fällt uns schwer, Menschen so bedingungslos zu vertrauen, selbst wenn wir sie gut kennen, wenn wir sie vor Augen haben. Und es fällt uns oft noch schwerer, Jesus, den wir nicht sehen, der uns nicht leiblich vor Augen steht, wirklich so zu vertrauen, dass wir ihm sagen, Herr, ich lasse alles hinter mir. Alle meine menschlichen Sicherungen lasse ich hinter mir, um allein auf dein Wort loszugehen. Das ist sehr schwer. Und Jesus und Petrus wagt es und siehe da, es funktioniert. Das Wasser trägt ihn. Er kann auf dem Wasser gehen. Und so macht er sich auf den Weg zu Jesus. Und auf einmal spürt er, ja, da ist ein starker Sturm. Und vielleicht kommen die ersten Wasserspritzer an sein Gesicht und er sagt, hey Petrus, du gehst aus dem Wasser. Was? Ich gehe auf dem Wasser? Das geht doch nicht. Die Wellen, es ist so stürmisch. Wie geht das denn? Und er guckt auf die Wellen, auf das Wasser, aber nicht mehr auf Jesus. Er guckt auf die Probleme und Schwierigkeiten und beginnt zu sinken. Denn das Wasser hat keine Balken. Petrus vergaß hier eben das ganz Wesentliche, Jesus im Blick zu behalten. Als er losging, blickte er auf Jesus und deshalb konnte er auf dem Wasser gehen. Jetzt sah er auf den Wind und die Wellen und sagte, nee, das geht nicht und ging unter. Er hatte gut begonnen, auf Jesu Worten und im Vertrauen auf ihn ging er los. Jesus im Blick kam, marschierte er und dann verliert er Jesus aus den Augen und gerät in die Probleme. Und ich glaube, das ist auch oft unser Problem. Wir starten vielleicht mit Jesu Rückenwind, ihm ein Auge haben und dann läuft eben nicht alles glatt. Dann gibt es Schwierigkeiten. Und dann blicken wir auf die Schwierigkeiten und sagen, Mensch, wie sollen wir damit fertig werden? Und wir starren nur noch auf die Schwierigkeiten, auf das, was uns schwerfällt, auf das, was uns querkommt. Und wir vergessen, auf Jesus zu schauen. Wir haben ihn nicht mehr im Blick. Und auf einmal erdrückt uns alles. Auf einmal wird uns alles zu viel und zu schwer. Die Freude verlieren wir, weil wir Jesus gar nicht mehr im Blick haben. Und manchmal geschieht das so schleichend, dass wir das eigentlich gar nicht merken. Wir merken nur auf einmal, irgendwas ist anders geworden. Die Freude ist nicht mehr da. Ich sehe Jesus nicht mehr. Ich sehe nur noch Probleme und Schwierigkeiten und alles wächst mir über den Kopf. Das ist dann schon eine schwierige Situation. Solange wir Jesus im Blick haben, können wir mit ihm alles überwinden, können wir mit den Schwierigkeiten fertig werden und müssen uns nicht von ihnen fertig machen lassen. Aber wenn wir in einer Situation, wo wir sind, wo wir Jesus aus den Augen verloren haben, dann hilft nichts anderes, als wieder zurückzukehren zu Jesus, ihn wieder in den Blick zu bekommen. Glauben heißt dann, nicht zu verzweifeln und zu resignieren, sondern zu Jesus umzukehren. Und das ist genau das, was Petrus hier macht. Als er merkt, dass er sinkt, da schreit er, Herr, rette mich. Er wendet sich dann nicht an seine Jünger und sagt, hey Leute, schmeiß mal meinen Rettungsring her. Hätte er ja auch machen können. Er hätte sein Vertrauen quasi auf die Hilfe seiner Mitjünger legen können. Aber ich weiß nicht, ob er das kurz gedacht hat, aber er wendet sich sofort an Jesus und sagt, Herr, hilf mir. Und Jesus ist da und streckt seine Hand sofort aus, um ihn zu ergreifen. Jesus ist sofort da, um zu helfen. Er gibt dem Petrus nicht auf. Er macht ihm keine Vorwürfe in dem Moment und sagt ihm, hey, Petrus, wenn du nicht mal 5 Minuten mich im Auge haben kannst, dann geh doch unter, dann brauche ich dich nicht. Er gibt dem Petrus nicht auf, sondern er richtet ihn wieder auf. Jesus ist nicht so, dass er uns einfach abschreibt, wenn wir einmal versagt haben, sondern er hilft uns in so einer Situation sofort. Und dann, denke ich, gehen sie zurück ins Boot. Also ich denke nicht, dass Petrus von Jesus getragen worden ist, sondern irgendwie, dass sie nebeneinander dann vielleicht wieder auf dem Wasser gegangen sind, bis sie zum Boot kamen. David bekannte mal, mit Gott kann ich über Mauern springen. Petrus kann sagen, mit Jesus kann ich über Wasser gehen. Und was können wir sagen? Mit Jesus kann ich Dinge überwinden, die mir allein unmöglich sind. Mit Jesus kann ich meine Schüchternheit überwinden, meine Unsicherheit. Mit Jesus kann ich meine Knausrigkeit überwinden. Mit Jesus kann ich meine Unbeherrschtheit überwinden. Mit Jesus kann ich ein neues Leben führen. Was auch immer, das ist bei jedem anders. Aber mit Jesus kann ich diese Dinge überwinden. Und wichtig ist eben mit Jesus. Nicht ich allein. Ich werde das nicht schaffen. Ich kann mich nicht ändern. Aber Jesus kann es und Jesus will es. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich merken, dass Jesus mich verändert und mich ja, für ihn gebrauchbarer macht. Und daran brauche ich nicht zu zweifeln. Weil auf Jesus und sein Wort ist Verlass. Petrus wäre fast gescheitert, als er das vergessen hatte. weil ihnen die Wellen und die Probleme mächtiger erschienen als Jesus. Dann verschiebt sich eben meine Perspektive. Ich sehe auf das Falsche und nicht mehr auf die Macht Jesu. Allerdings zeigt die Geschichte mir auch, dass Zweifeln immer wieder auftreten. Manche bezeichnen sie auch als Schwester des Glaubens. Es wird immer so sein, dass mir durchaus Zweifeln kommen. Das gehört zum Glauben auch irgendwo dazu. Es wird, glaube ich, keinen geben, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben gezweifelt und werde das mein ganzes Leben nicht tun. Ich glaube, das wäre etwas hochmütig. Aber wichtig ist, dass wir in diesem Zweifel eben nicht stecken bleiben, dass wir uns darin nicht vergraben, sondern dass wir wieder Petrus uns dann wieder aufmachen und auf Jesus blicken. Dann kann und will er uns helfen, auch diesen Zweifel zu überwinden und einen Neubeginn zu schaffen. Und dann führt das alles dahin, womit diese Geschichte endet. Petrus und die anderen Jünger fallen nieder und bekennen, du bist wirklich Gottes Sohn. Das endet in der Anbetung Gottes, dass wir ihn als den Herrn erkennen, dass wir ihn gemeinsam preisen und anbeten und ihn groß machen. Und das ist das, was Jesus möchte. Das ist, wo wir uns verändern möchte, dass er, dass der Vater verherrlicht wird. Und das können wir dann durchtun, dass wir uns wirklich ganz auf ihn verlassen und auf sein Wort hin das tun, was er uns sagt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, und das ist großartig, dass wir wissen, dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und dass du Macht hast über alle Probleme und Schwierigkeiten, in denen wir uns gerade befinden und in die wir uns noch kommen werden. Hilf uns, Herr, dass wir dich im Blick behalten und dass wir im Vertrauen auf dich und im Blick auf dich gerichtet auch neue Schritte wagen. Schritte, die du uns befiehlst und wo wir dann einfach immer wieder merken können, dass du mit uns gehst und dass du uns hilfst, dass wir vorwärts kommen. Danke, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, dass wir uns auf dich verlassen können und dass wir einfach wissen, dass du immer da bist, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns führst und trägst, bis wir einmal bei dir in der Ewigkeit sind. Danke für deine Liebe, die du uns täglich neu zeigst. Amen.